Ja, zuerst einmal möchte ich mich herzlich bedanken, über die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Und es tut mir leid, dass ich nicht nach Wien kommen konnte, weil es dienstlich einfach nicht möglich ist momentan. Und hier zuerst einmal meine Interessenskonflikte. Ist eigentlich nicht mein Leib- und Magenthema, aber ich verkaufe auch keine Glaskugeln. Also insofern habe ich keinen Interessenskonflikt. Zuerst einmal, warum brauchen wir neue Ansatzpunkte überhaupt? Wir wissen, dass die Zielerreichung ein Riesenproblem ist. Es hängt natürlich auf der einen Seite einmal von der Effektstärke der jeweiligen Medikamente ab. Und hier haben wir ein großes Möglichkeit an Medikamenten, die LDL deutlich senken können, vor allem also in Kombination. Hängt aber auch bezüglich Kostenübernahme gibt es da Probleme, auch was die ärztliche Bereitschaft betrifft, diese Dinge zu verschreiben. Und das andere ist natürlich die Adhärenz, über die wir schon gehört haben. Einerseits bedingt durch potenzielle Nebenwirkungen, dann Medication Burden und dann schlussendlich noch über die öffentliche Berichterstattung. Stichwort Cholesterinlüge, aber ich hoffe, dass wir mit dem heutigen Abend da auch vielleicht ein bisschen was beitragen haben können, da ein paar Dinge auszuräumen. Und ich möchte über zwei Angriffspunkte sprechen, was LDL-Cholesterin betrifft und einerseits Lp klein a. Und beim LDL-Cholesterinsenkung ist natürlich, sind die PCSK9-Inhibitoren im Vordergrund oder alle Therapien, die PCSK9 zum Ziel haben. Und wir haben ja schon zwei Generationen, die wir schon in der klinischen Anwendung haben. Das ist einerseits die monoklonalen Antikörper, die alle 2 bis 4 Wochen gespritzt werden, wo auch Outcome-Studien vorhanden sind. Und zweitens dann die Small Interfering RNA, wie Inclisiran, die also in größeren Abständen gespritzt werden und wo zwar die Outcome-Trials noch am Laufen sind, aber die Senkungen vom LDL-Cholesterin fallen recht bedeutend aus. Und jetzt kommen die dritten Generationen, die in den entsprechenden Clinical Trials unterwegs sind. Und dort sehen wir hier einerseits das Peptid MK0616 und dann ein Fusionsprotein mit unaussprechlichem Namen. Dann natürlich wird auch schon über Gene Editing gesprochen und natürlich auch über Impfung. Nun, wenn wir all diese Therapien anschauen, die PCSK9 zum Ziel haben, dann sehen wir, dass die meisten von denen eine LDLC-Reduktion von 40 bis 60%, vielleicht sogar manchmal ein bisschen mehr erreichen können, außer die Impfung, die vor allem bei Primaten und auch bei Menschen bisher etwas mager ausgefallen ist. Über die werde ich also nicht näher sprechen. Nun, wenn wir zur ersten Möglichkeit der dritten Generation kommen, zu diesem Lerodalcibep, das ist ein kleines Anti-PCSK9-Bindungsprotein, wo es eine Phase-3-Studie auch schon gibt, wo man in heterozygoten FH-Patienten, die unter Statin und Ezetimibe-Therapie gestanden sind, gegeben hat, Placebo kontrolliert, alle 4 Wochen injiziert und hier hat man sehr klar und sehr schnell eine 60-prozentige Reduktion der LDL-Cholesterin-Konzentrationen erreichen können und sehr, sehr viele Patienten sind also auf die Art und Weise in den Zielbereich gekommen und noch nochmals angemerkt, die sind auch unter Statin und Ezetimibe-Therapie gestanden. Die andere Möglichkeit ist dieser orale Peptid-Inhibitor von PCSK9. Da gibt es eine Phase 2b-Studie. Hier wird die Interaktion von PCSK9 mit dem LDL-Rezeptor verhindert. Das verstärkt natürlich das Recycling vom LDL-Rezeptor und die PCSK9-Spiegel werden auf die Art und Weise um mehr als 93% gesenkt und die LDL-Konzentrationen in den drei höheren Dosierungen um 55 bis 60%, also eine sehr deutliche Reduktion. Es wird oral eingenommen. Der Nachteil ist, dass man es im nüchternen Zustand zu sich nehmen muss. Aber es ist ein weiterer Ansatzpunkt, vor allem für jene, die unbedingt Tabletten haben wollen und nicht unbedingt Spritzen. Nun, das vielleicht, wo wir schon wirklich mehr und mehr in die Glaskugel schauen, ist Genomeditierung mittels CRISPR-Cas9. Und ich möchte hier betonen, es handelt sich hier um eine somatische Gene-Editing-Methode, wo man also nicht in die Keimbahn eingreift, sondern wo man gezielt die Leberzellen bearbeitet. Das Prinzip dahinter ist, dass man zuerst einmal das Werkzeug braucht, das ist zuerst einmal eine Guide-RNA, das kombiniert es mit einem Cas9-Schneideprotein und das geht dann in die Zelle hinein, in den Zellkern und erreicht dann die Ziel-DNA, wo es also dann entsprechend binden kann. Das wird also durch diese Guide-RNA bedingt. Und dann schneidet Cas9 an der entsprechenden Stelle. Und dann gibt es einfach zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder ein komplettes Gen austauschen oder ich kann eine Gensequenz einsetzen oder ich kann auch nur eine einzelne Base austauschen, wo ich zum Beispiel ein G gegen ein A austausche, wie das in einem der Projekte gemacht wird, was ich jetzt hier zeige. Das ist eine CRISPR-Base-Editing-Therapie in den bisherigen Affen durchgeführt worden ist und wo man an einer bestimmten Position, die wir hier sehen können, das Adenin gegen ein Guanin ausgetauscht hat und auf die Art und Weise wird die Splice-Donor-Site im PCSK9 gestört oder unterbrochen und in weiterer Folge wird das PCSK9 dann nicht produziert. Also diese Studie ist also als erstes einmal in Affen durchgeführt worden, in zwei verschiedenen Dosierungen. Eine intravenöse Infusion ist eine einmalige Therapie, so hofft man zumindest. Und man hat hier gesehen, dass in diesen zwei Dosierungen das Leber-PCSK9 in 46% der Zellen und beziehungsweise 70% der Zellen editiert worden ist und sozusagen diese Mutation eingebracht worden ist. Man hat dann auch bei diesen Tieren gesehen, dass auf die Art und Weise die PCSK9-Konzentration um 67 bzw. 83% gesenkt worden ist und gleichzeitig das LDL-Cholesterin um 49 bzw. 69% nach unten gegangen ist. Also deutliche Reduktion von beiden Parametern ist gut toleriert worden. Es hat einen vorübergehenden Anstieg der Transaminasen gegeben, der sich aber innerhalb von 14 Tagen vollkommen normalisiert hat. Und dann ist natürlich das, wovor man Angst hat, sind potenzielle Off-Target-Effekte, also im Sinne, dass es zu Keimbahnveränderungen kommt. Und bei den Affen ist es bei keinem zu Keimbahnveränderungen in den Spermaproben gekommen. Man hat auch Mäuse-Experimente gemacht und dort ist es auch zu keiner Transmission von der Mutation auf die nachfolgenden Generationen in insgesamt 436 Mäusen gekommen. Aufgrund dieser sehr vielversprechenden Ergebnisse hat man auch jetzt mit der ersten klinischen Studie am Menschen begonnen, und zwar bei Patienten mit heterozygoter familiärer Hypercholesterinämie und entsprechender kardiovaskulärer Vorerkrankung. Und wenn wir uns ein bisschen das Programm zum Beispiel anschauen von Wirth und Lilly, die machen das gemeinsam, dann sieht man hier, dass die einiges am Radar haben. Natürlich PCSK9, die Studien, die ich jetzt schon erwähnt habe, aber auch ANGPTL3 und auch LPA. Und gerade vor ein paar Tagen ist auch angekündigt worden, dass sie jetzt tatsächlich in die Phase 1 eintreten. Das sind nicht die ersten, die erzähle ich dann nachher noch. Und dann haben sie natürlich auch ein paar Dinge, die sie nicht so bekannt geben, was sie dann noch am Radar haben. Aber ich glaube, man wird gespannt sein können, was sich da in den nächsten Jahren bis Jahrzehnt tun wird auf diesem Gebiet. Angriffspunkt LPA, da haben wir eigentlich heute schon relativ viel gehört. Also wir haben auf der einen Seite haben wir die Antisense-Oligonukleotid-Therapie versus der siRNA-Technologie. Das war etwas, was sich unheimlich toll entwickelt hat in den letzten Jahren, weil man nämlich noch etwas dazugelernt hat nach den Experimenten, dass man nämlich die ASO-Drug oder die siRNA-Drug mit GalNAc konjugiert. Und für GalNAc gibt es an der Leberzelle, ganz spezifisch an der Leberzelle, einen Asialoglykoproteinrezeptor, wo dann dieses Konjugat dran bindet. Und daher wird es ganz, ganz spezifisch in die Leberzelle aufgenommen. Und daher die Nebenwirkungen in anderen Zellen sind dann nicht gegeben. Und die Wirkungsmechanismen sind unterschiedlich bei der Antisense-Technologie ist es so, dass es einen Komplex, diese ASO mit einem Komplex mit der RNase H bildet und dadurch wird also die RNA gespalten und abgebaut. Bei der siRNA-Technologie kommt es zu einer Formierung von der siRNA mit dem RISC und bildet dort einen Komplex und in weiterer Folge wird also die Messenger-RNA nicht entsprechend abgelesen und das Apolipoprotein, klein A-Protein natürlich nicht produziert und in weiterer Folge kein LPA gemacht. Kollege Speidel ist schon auf die einzelnen Studien eingegangen, da kann ich jetzt ganz schnell drüber gehen. Einerseits Horizon, andererseits Olpasiran und die Acclaim-Study, die noch am Rekrutieren ist. Das ist das Auffällige bei der Claim Study, dass das eigentlich das erste Mal ist, dass auch Patienten eingeschlossen werden können, die noch nicht unbedingt einen kardiovaskulären Vorfall gehabt haben, sondern auch Patienten mit hohem Risiko für einen ersten Zwischenfall, allerdings ein dokumentierter KHK, Karotestenose, BAVK oder FH oder Kombination von ausgeprägten Risikofaktoren. Das ist ja etwas, wo die Patientinnen und Patienten immer wieder nachfragen, ja, warum kann ich denn nicht in eine Studie eingeschlossen werden? All diese Medikamenten, die RNA, Messenger-RNA targeten, ist eigen, dass sie LPA um 80 bis 99% reduzieren. Und dieses Bild haben wir schon gesehen, einfach wirklich sehr beeindruckend mit Lebodisira, eine einmalige Injektion in den zwei höchsten Dosen nach 197 Tagen noch immer eine Reduktion von LPA um 96 bis 97% und bei der mit der höchsten Dosierung nach 11 Monaten immer 94% Reduktion. Also sehr, sehr lang anhaltende Effekte. Muvalaplin ist auch schon erwähnt worden, dass es zu starken Reduktionen kommt von LPA, was allerdings noch momentan ein bisschen unklar ist, wenn wir uns vorstellen, dass das Apolipoprotein klein a zwar kein LPA mehr zusammenbauen kann, also dass es nicht mehr zusammengeht, aber was passiert eigentlich mit diesem Apolipoprotein klein a? Wie lange ist es eigentlich in der Zirkulation herum, ist es noch atherogen? Wie viele oxidierte Phospholipide trägt es noch? Und das sind viele, viele offene Fragen. Das Messproblem hat man gelöst, aber diese Fragen sind offen und es wird spannend sein, was denn, wenn dann die Outcome-Studien beginnen, wirklich mit den Outcomes sein werden. Aber es ist ein interessanter Ansatzpunkt. Und jetzt zum Schluss auch nochmal wiederum CRISPR-Therapien hier von CRISPR Therapeutics. Die haben schon im Jahr 2024 mit der Phase 1 beim Menschen begonnen, aber vielleicht der Reihe nach. Also hier wird also die Cas9 Messenger-RNA und der Guide-RNA wird also in eine Lipid-Nanopartikel eingebracht. Das wird dann in die Zelle aufgenommen und geht dann in den Zellkern hinein. Und dort, und das verrät natürlich die Firma nicht, was dort eigentlich passiert, könnte sein, dass sie einfach eine einzelne Loss-of-Function-Mutation einbringen oder eine Splice-Site-Variante einbringen, aber das wissen wir alles nicht. Jedenfalls kommt es zu einer Reduzierung der APOA-Expression und zwar ebenfalls einer permanenten. Und hier sehen wir die Ergebnisse bei nichtmenschlichen Primaten, wo je nach Dosierung ist es also bis zu einer 70-prozentigen Editierung von LPA gekommen. Das ist nicht so, dass man das Gen komplett ausnockt, weil es hängt immer davon ab, wie viele von den Leberzellen dann schlussendlich sozusagen dieses Medikament aufnehmen. Aber es führt zu einer bis zu 90-prozentigen Reduktion der Plasma-LPA-Konzentrationen bei den Primaten. Und man sieht auch hier, dass nach einem Jahr noch immer ungefähr eine 95-prozentige Reduktion der Plasma-LPA-Konzentrationen vorhanden war und auch sehr gut vertragen worden ist. Und das hat dann die Firma bewegt, also im letzten Jahr schon mit der Phase 1 beim Menschen zu beginnen. Mehr weiß man eigentlich momentan nicht drüber. Ich weiß auch nicht, wie einfach die Rekrutierung von Patientinnen und Patienten für dieses Projekt ist. Zum Schluss eine kurze Zusammenfassung. Neurotherapieansätze zielen vor allem auf LDL-Cholesterin und auf LPA ab. Viele sind schon relativ weit in den klinischen Studien. Für LDL-C steht natürlich als Target PCSK9 und ANGPTL3 im Vordergrund. Für LPA natürlich das LPA-Gen. Es gibt ja kein anderes Gen, was die LPA-Konzentration wirklich wesentlich beeinflusst. Die Therapieansatzpunkte sind einerseits Messenger-RNA gerichtete Therapien wie die ASO-Therapie oder siRNA-Therapie oder Small Molecules und die somatischen Gentherapien. Und die Gentherapien laufen in Phase 1 Studien an und es wird noch sicher sehr, sehr viel an Diskussion geben, was potenzielle Langzeitfolgen betrifft, Off-Target-Effekte betrifft, sowie ethische Aspekte, und es wird sehr spannend sein, was sich denn da im Laufe der nächsten 10 Jahre schlussendlich tun wird. Danke für die Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf Fragen.
Florian, vielen herzlichen Dank. Wenn du wetten müsstest, Florian, welche der vorgestellten Therapien ist die, die sich durchsetzen wird? Oder bleibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen?
Du meinst jetzt bei LPA?
Bei der LPA-Senkung, ja.
Ja, also ich glaube, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, was so die siRNA-Technologie betrifft, die ist schon sehr vielversprechend, weil es halt einfach nur, ja, vielleicht nur einmal im Jahr gegeben werden muss schlussendlich und die Effekte extrem stark sind. Man weiß aber auch, dass sehr, sehr viele Leute, ein großes Segment an Patientinnen und Patienten eigentlich keine Spritze haben wollen. Das ist einerseits die Angst vor der Nadel, das andere ist Angst vor DNA-Veränderungen, was eigentlich Blödsinn ist, aber wir kennen das ja noch von der Pandemie-Seite her. Und insofern wird es ein interessantes Segment auch geben an Patientinnen und Patienten, die eine orale Medikation haben werden. Und es geht ja auch bei den PCSK9 Targeted Therapies, geht es ja auch in diese Richtung hin, dass man auch wieder zu oralen Therapien zurückkommt. Ich hätte das vor ein, zwei Jahren nicht erwartet, dass da in diese Richtung hin sowas passieren wird. Ich glaube, es wird sehr spannend werden, was sich schlussendlich beim Gene Editing ergeben wird. Ich glaube, da gibt es die größten Bedenken natürlich, weil das ist ein einmaliger Eingriff, der dann schlussendlich lebenslänglich halten soll, wobei man das im Endeffekt auch nicht so wissen, also ob das wirklich der Fall ist. Also wir wissen da sehr vieles noch nicht und es wird es wird mutige Patientinnen und Patienten bedürfen, die sich diese Therapien in einem Trial dann geben lassen.
Lieber Florian, vielen herzlichen Dank, ganz liebe Grüße in den Westen und wir wünschen dir einen schönen Abend. Dankeschön.
Ja, wunderbar. Also ich möchte mich dann bedanken im Namen von Karin Habl-Schäferl und von mir, aber ganz wirklich im Namen von der Cholesterinallianz. Unser Präsident ist noch hier, viele Vorstandsmitglieder sind hier. Es war unser erster Versuch einer langen Nacht der Lipide. Vielen Dank an Sie hier, vielen Dank an Sie zu Hause, dass Sie bis so spät ausgehalten haben. Wir haben eine Viertelstunde, fast 20 Minuten überzogen. Und ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken an den Sponsoren. Das ist die Firma Novartis und das ist Labors.at, die das möglich gemacht haben. Und vielen Dank auch an das Billroth-Haus, an die Gesellschaft der Ärzte. Und jene, die hier im Raum sind, sind noch herzlich eingeladen auf ein kleines Getränk unten im Foyer. Schönen Abend noch.